Ja, Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Das klingt ja, wenn das ein Thema wäre nur für Schwerkranke, also ein Thema, das man vielleicht im Altersheim oder im Krankenhaus predigen müsste, wo die Sterbenden sind, wo der Tod vor der Tür steht. Nun ja, wir wissen ja alle nicht, wann für uns einmal der Moment kommt. Vor der Tür steht der Tod natürlich bei jedem Menschen. Die Frage ist nur, wie nahe? Er kann heute kommen oder vielleicht doch erst in 50 Jahren. Aber es ist sicherlich sinnvoll, wenn wir uns damit auch auseinandersetzen. Nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag nur vom Sterben reden, aber das Sterben ist ein wesentlicher Teil, auch der zu unserem Leben gehört. Und ich denke, es ist viel besser, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, als wenn man schon alt ist. Erstens, weil man sein Leben schon ausrichten kann nach dem, was wirklich Sinn macht und was auch für nach dem Tod von Bedeutung ist. Und manchmal ist es auch so, wenn Menschen zu lange warten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann können sie es nicht mehr. Und deswegen gibt es keinen besseren Tag, über das Sterben nachzudenken oder über das, was auch mit dem Tod in unser Leben tritt und was danach kommt. Es gibt keinen besseren Tag, darüber nachzudenken als heute. Und deswegen wollen wir auch davon sprechen. Ich habe dieser Tage schon gesagt, aus Gottes Wort, aus der Geschichte des Sündenfalles, dass Gott dem Menschen gesagt hatte, dass wenn er von dem einen verbotenen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, essen würde, dann würde er sterben müssen. Das war keine Androhung in der Gestalt, dass Gott sagt, also in dem Augenblick, wo du von der Frucht isst, wirst du sofort tot umfallen, sondern ab da wird es Tod im Leben der Menschen geben. Ab da wird der Tod greifbar sein, dass Lebende und Sterbende oder Tote voneinander getrennt werden. Die Toten werden ins Grab gelegt und die Lebenden bleiben hier. Es ist die Trennung des Menschen selbst. Sein Körper wird in die Erde gelegt im Normalfall und der Geist, das, was ihn als Persönlichkeit ausmacht, kehrt zurück zu dem lebendigen Gott. Aber Tod ist vor allen Dingen die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das ist der dramatischste Teil von dem, was damals eingetreten ist, als der Tod in die Menschheit kam. Gott zog sich vom Menschen zurück oder er trieb den Menschen aus seiner Gegenwart. Manche Menschen sind sehr hoffnungslos, wenn ihnen ein lieber Mensch genommen wird. Und natürlich können wir das auch oft sehr, sehr gut verstehen. Mancher hat Angst vor dem Sterben. Wie wird es sein? Was kommt vor allen Dingen danach? Mancher hat die Frage, gibt es überhaupt ein Danach? Wenn ich persönlich über dieses Thema nachdenke und ich bin jetzt so etwa Mitte 60, dann werden die Gedanken manchmal schon ein bisschen konkreter, weil schon viele Menschen in meinem Alter bereits nicht mehr leben. Und ich muss sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, denn ich weiß, was mich erwartet, wenn ich von dieser Welt gehe. Aber was wir nicht unterschätzen dürfen, ist das Sterben. Das heißt, der Prozess, in dem wir vom Leben zum Tod gehen. Bei manchen bedeutet das viel Schwachheit, viele Schmerzen, eine schwere Erkrankung und vielleicht auch Angst und vieles, was damit einhergeht. Das können wir heute nicht behandeln, sondern wir werden darüber nachdenken, was erwartet uns nach dem Tod und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Das Nachdenken über den Tod berührt die Würde des Menschen. Denn, liebe Freunde, wir sind kein Zufallsprodukt der Evolution. Wir sind als Christen davon überzeugt, dass Gott den Menschen gemacht hat, grundsätzlich, und dass er jeden einzelnen Menschen ins Leben gerufen hat. Wie bedeutungslos wäre mein Leben, wenn ich mich begreifen sollte als ein Zufallsprodukt. Wir sind halt nun mal entstanden, die Evolution wollte es so. Es hätte auch sein können, wir entstehen nicht. Dann wären wir ein Zufallsprodukt. Aber zu wissen, dass Gott Menschen wollte, dass er sie nach seinem Bilde bewusst gemacht hat, zu wissen auch, dass er mich wollte, für dich zu wissen, dass er dich wollte, dass er dich wollte und liebte und schuf. Das ist es, was unserem Leben Bedeutung gibt. Und diese Würde, von Gott gewollt und von Gott geschaffen zu sein, hat eben auch Bedeutung für das Sterben. Denn mit dem Leben, mit dem Tod unseres Körpers endet nicht unsere Existenz, weil Gott uns nach seinem Bild gemacht hat. Das ist die Würde des Menschen im Gegensatz zum Tier, dass seine Existenz nicht endet mit dem Sterben. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind keine Laune der Natur, wir sind kein Nebenprodukt, sondern wir sind als Menschen der Höhepunkt der Schöpfung. Denn von nichts und niemandem hat Gott im Schöpfungsakt gesagt, dass er das nach seinem Bild gemacht hat. Nach seinem Bild gemacht zu sein bedeutet unter anderem unvergänglich zu sein. Unvergänglich wie Gott selbst. Und es wird der Tag kommen, da werden wir alle zu ihm zurückkehren. Ich lese das bei jeder Beerdigung aus dem sogenannten Buch des Predigers im Kapitel 12, im Vers 7. Ein alter Text, der aber an jedem Grab mir wieder bedeutsam ist. Da steht im Prediger 12, Vers 7, denn der Staub, damit ist unser Körper gemeint, geht wieder zur Erde, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und das wird bei dir genauso sein. Es sei denn, dass Jesus wiederkommt und uns direkt zu sich in den Himmel holt, das ist die große Erwartung der Christen, wirst du eines Tages in ein Grab gelegt. Und das, was dich ausmacht als Persönlichkeit, dein Geist, deine Gottesebenbildlichkeit, wird zurückkehren zum lebendigen Gott, um dort vor ihm zu erscheinen. Das ist genau das, was geschieht, wenn wir sterben. Und weißt du, Gott will dich eines Tages im Himmel sehen. Gott hat dich für den Himmel gemacht. Gott hat Menschen nicht gemacht, damit sie verloren gehen. Gott hat Menschen nicht gemacht, damit sie in die Hölle kommen, sondern Gott hat uns gemacht, um in den Himmel zu kommen. Er will uns bei sich haben. Das ist sein großes Ziel, sein großes Anliegen. Und das ist meine große Hoffnung für das Leben nach dem Tod, dass Gott mich dort will. Und ich lese aus dem Neuen Testament einige Verse, das ist im Johannesevangelium im Kapitel 14 einige Sätze, die Jesus gesagt hat, eben über genau diese Zukunft, diesen Übergang. Ich lese das im Johannesevangelium im Kapitel 14 ab Vers 1. Jesus sagt dort, habt keine Angst oder euer Herz erschrecke nicht. Gerade dann, wenn es ums Sterben geht, genau wenn es um den Tod geht, etwas, was wir nicht im Griff haben, etwas, was wir nicht üben können, nichts, was wir wiederholen könnten, da kann uns manche Angst befallen, natürlich auch den Christen. Und da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, wenn es ums Sterben geht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an mich, der ich euch im Himmel haben will. Glaubt an mich, der ich etwas vorbereitet habe. Glaubt an mich, der ich euch dorthin bringen kann. Glaubt an mich, der ich alles getan habe, damit es möglich ist, dass du bei mir in der Herrlichkeit bist. Hab keine Angst, wenn es ums Sterben geht oder um das danach, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir sind gemacht nach dem Bild Gottes und deswegen für die Ewigkeit. Und deswegen sage ich es bewusst noch einmal, du bist geschaffen, um im Himmel zu sein. Das ist Gottes Ziel, das war Gottes Absicht, das ist Gottes Wille. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Vertraut mir, ich bin doch eure Hoffnung. Und wenn es um den Tod geht und die Frage des Danach und des, wie komme ich dorthin und werde ich auch sicher dort sein, dann habt keine Angst, sondern vertraut doch mir. Jesus sagt dort weiter, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich habe heute gehört von Leuten, die haben an einem neuen Haus gebaut, den Außenputz aufgebracht. Ja, das müssen wir tun. Ich bin so froh, dass ich die Wohnung im Himmel nicht bauen muss. Er bereitet eine Wohnung für uns. und er hat Platz genug auch für dich. Und dann sagt er im Vers 3, und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Schau, Gott sagt, ich will dich zu mir nehmen. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass du bei ihm bist. Er will dich zu sich nehmen. Er sucht dich. Und er will nicht, dass einer zurückbleibt. Er will dich zu sich nehmen. Der Himmel Gottes ist sein Ziel. Ich lese dazu einen weiteren Bibeltext aus dem allerletzten oder dem vorletzten Kapitel der Bibel überhaupt. Aus dem Buch der Offenbarung im Kapitel 21, Abvers 3. Da kriegen wir so einen Einblick in Gottes Ewigkeit. Mit ganz großen Worten, die wir nur schwer so richtig nachdenken können. Weil das eine Welt ist, die sehr anders ist als diese hier. Und ich lese dort in Offenbarung Kapitel 21, Abvers 3, der Apostel Johannes beschreibt das, als er diesen Einblick gewinnt. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wie schön. Menschen, die Christus vertraut haben, die werden bei ihm sein und er wird mit ihnen sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, weil das Leben nicht immer leicht ist. Manches ist schwer, auch für Christen. Manche Christen leiden auch sehr. Er sagt, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz werden mehr sein. Denn das Erste, das heißt diese irdische Welt, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist dieser Einblick in diese Zeit, die Gott herbeisehnt. Das ist der Moment, an dem er dich bei sich haben will. Dort sollst du sein. Das ist die große Hoffnung. Gott will dich. Gott will dich für seinen Himmel. Und er will, dass du dessen gewiss wirst, dass du eines Tages bei ihm sein wirst. Und er will, dass du dich darauf freuen kannst und dass du darauf zulebst. Und weil Gott unveränderlich ist, hat sich daran nichts geändert, als damals die Sünde in die Welt kam. Gottes Wunsch, dass jeder zu ihm in die Herrlichkeit kommt, hat sich nicht geändert. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Das ist einmal die große Hoffnung. Das ist unser Thema heute Abend. Hoffnung, wenn der Tod vor der Tür steht. Das ist die erste Hoffnung, die ich dir sagen will. Gott will dich in seinem Himmel. Und das ist die wichtigste Voraussetzung, denn ich kann mich nicht in den Himmel bringen. Ich kann nicht Vorsorge treffen. Ich kann mich nicht bewahren. Ich kann das nicht bestimmen, dass ich im Himmel bin, sondern das muss von Gott ausgehen. Und deswegen ist das die erste Hoffnung. Gott will dich in seinem Himmel. Und Jesus hat dazu eine Geschichte erzählt. Und sie steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 22. Und ich werde sie so in kleinen Abschnitten nacherzählen. Jesus hat ja immer wieder in sogenannten Gleichnissen gesprochen. Das heißt, Geschichten hat er geschrieben, hat er erzählt, die sind nicht tatsächlich so passiert, sondern er hat sie konstruiert, um etwas darzustellen, um etwas klarzumachen über sich. Und das war wieder so ein Gleichnis. Und da sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem König, der für seinen Sohn Hochzeit machte. Das ist ein Bild von Gott, das ist der König, und er macht für seinen Sohn, Jesus Christus, eine Hochzeit. Er soll das Zentrum der Anbetung sein, auch in der Ewigkeit. Und er sandte seine Knechte aus, um die Gäste zur Hochzeit einzuladen. Das war sein Anliegen. Er hat die Hochzeit, er will, dass die Menschen kommen. Und natürlich, so ein irdischer König, wenn der Leute zur Hochzeit einlädt, dann denkt er, da will ja jeder hin. Aber in dieser Geschichte heißt es leider, aber sie wollten nicht kommen. Sie haben sich nicht interessiert. Sie hatten Wichtigeres zu tun. Es war ihnen nicht bedeutungsvoll genug. Der eine hat gesagt, er hätte einen neuen Acker und der andere hat ein Geschäft gehabt und wieder andere sagen, ja, also sagt er in einem anderen Gleichnis, ich habe mir neue Ochsen gekauft, heute wird man sagen, ich habe ein neues Auto gekauft und die waren mit allem beschäftigt. Vielleicht geht es bei dir ganz ähnlich, dass du davon hörst, dass Gott dich in seinem Himmel will, aber es interessiert dich eigentlich nicht wirklich. Weil andere Dinge viel wichtiger für dich sind, die Dinge, die diese Welt betreffen, die vergänglichen Dinge dieser Welt, deine Hobbys, dein Beruf, dein Geld, deine Ziele. Nun, das gehört alles zu unserem Leben und ist in sich auch nicht verwerflich. Aber schau, das Ziel unseres Lebens dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Und das Ziel unseres Lebens ist nicht Geld und ist nicht Position und ist nicht die Rente, sondern das Ziel unseres Lebens ist die Herrlichkeit Gottes. Und hier waren Menschen, die haben sich nicht für ihn interessiert. Und dann wird die Geschichte weiter erzählt, dieses Gleichnis. Der König, der war darüber sehr verärgert und dann hat er seine Knechte ausgesandt und hat gesagt, geht umher durch die Straßen und ladet ein, wen ihr findet. Und sagt ihnen, ist alles bereit. Eine Einladung und alle direkt von der Straße. Und die haben das so gemacht, da kamen die Leute, das Haus wurde voll und der König geht durch die Menge der Eingeladenen und freut sich sicherlich an der Hochzeit und an den vielen Gästen, die da sind, um mitzufeiern und an dem guten Essen und an der Freude, die sie haben werden und an der Musik, die gespielt wurde und den Reigen, die getanzt wurden, so wie das damals üblich war. Und dann trifft er einen, der fiel ihm auf. Und zwar anhand seiner Kleidung. Er hatte nichts an, was für eine Kleidung passend wäre. Ich war noch nie bei einer Hochzeit bei euch. Aber ich kann mir vorstellen, wie ihr angezogen seid. Also mit Shorts und Flipflops und T-Shirts, oder? Ist das so die gängige Kleidung bei Hochzeiten bei euch? Das wäre ein bisschen komisch, ja? Da hat man entsprechende Kleidung an, was immer das auch bei euch genau bedeutet. Bei Männern so meines Alters kann ich mir das vorstellen, beim Rest, naja, das wisst ihr selber. Und da fiel ihm einer auf, der war nicht passend gekleidet. Und er spricht ihn darauf an und sagt, sag mal, wie bist du reingekommen hier? Wer hat dich eigentlich durch die Tür gelassen, obwohl du nicht der Hochzeit entsprechend angezogen warst? Nun, wir müssen das verstehen. Diese Leute waren ja alle von der Straße eingeladen. Die waren ja alle nicht vorbereitet. Ich meine, wenn du jetzt durch die Straßen gehst von Bielefeld und plötzlich lädt dich einer zur Hochzeit ein, dann ist kaum einer so angezogen, wie er normal zur Hochzeit gehen würde. Und das war hier ja genauso in diesem Gleichnis. Und deswegen denken viele Ausleger, und es war manchmal auch so üblich bei königlichen Hochzeiten, dass der Gastgeber, hier der König, Kleidung zur Verfügung stellte. Damit die Leute so gekleidet waren, wie es dem König gefällt. Und so muss es hier auch gewesen sein, sonst hätte man diesem Mann ja keinen Vorwurf machen können. Er scheitert also nicht daran, dass er keine guten Kleider hatte, sondern er scheiterte daran, dass er die Kleidung, die der König ihm anbot, missachtet hat und gedacht hat, meine Kleidung gefällt mir besser und er soll damit zufrieden sein. Er scheitert nicht daran, dass er keine schönen Kleider hatte, sondern er scheiterte daran, dass er die Kleider des Königs abgelehnt hat. Und wisst ihr, Freunde, das ist eine ganz ernste Sache. Weißt du, wenn Menschen verloren gehen, dann gehen sie letztlich nicht verloren, weil sie gesündigt hatten. So das Bild von schmutzigen Kleidern. Wir gehen nicht verloren, weil wir Sünder sind. Sondern wir gehen verloren, weil wir die Rettung in Christus missachten. Ich weiß, dass heute viele hier sind, die wissen das alles, die haben das schon hundertfach gehört. Und sie sind immer noch daran vorbeigegangen. Und weißt du, am Ende wirst du nicht verloren gehen, weil du ein Sünder bist, denn sonst wäre kein Mensch gerettet auf dieser Welt. Denn alle sind Sünder, die auf die Welt kommen. Auch die Frömmsten sind Sünder, die Gottes Errettung brauchen. Sondern wir gehen verloren, wenn wir die Rettung in Christus nicht annehmen, wenn wir nicht umkehren, wenn wir Gottes Gnade nicht erfassen, seine Vergebung nicht suchen, nicht umkehren zu ihm, um ihm unser Leben auszuliefern. Dieses Bild beschreibt Leute, die äußerlich im Reich Gottes sind, zum Beispiel in der Mennonitenbrüdergemeinde hier in Bielefeld-Brake, die in äußerlich im Reich Gottes sind und sich sogar mit der Gemeinde identifizieren, sich als Christen sogar benennen und zur Gemeinde gehen, aber schlussendlich Christus nicht haben und keine Vergebung haben und Christus ist nicht ihr Herr geworden. Jesus lebt nicht in ihnen. Sie sind nicht bekehrt. Sie sind nicht von neuem geboren. Sie haben keine Vergebung. Sie sind nicht bereit, um in die Ewigkeit zu gehen. Dieser Mann, der angesprochen wird, weil er nicht die passenden Kleider hatte, über den müssen wir noch ein bisschen nachdenken. Es gibt eine andere Geschichte, die das deutlich macht. Jeder von euch kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Junge, der sich losgemacht hat von seinem Vater, um die Welt zu erobern und das Erbe, das der Vater ihm ausgeteilt hat, zu verprassen. Und nachdem er sich mit allem befleckt hat und am Ende war und hungrig war und keiner sich mehr mit ihm abgegeben hat, da ist er umgekehrt nach Hause mit dem ganzen Dreck und Gestank. Und der Vater hatte ihn ja erwartet und ist ihm entgegengegangen und hat ihm drei Dinge gegeben. Er hat ihm neue Kleider gegeben und er hat ihm einen Ring an die Hand gegeben und Schuhe an die Füße. Paulus schreibt mal über fromme Leute seiner Zeit. Sie haben nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Und deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Schau, wenn du verstehst, wenn ich heute vor Gott stehen müsste, so wie ich bin, dann müsste er mich verwerfen. Ich kann nicht so in den Himmel kommen, wie ich bin. Ich brauche Gottes Gnade, ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche das, was Christus für mich getan hat. Und es ist wichtig, dass ich das für mein Leben in Anspruch nehme. Wer glaubt, dass er gut genug ist für den Himmel, der hat drei wesentliche Denkfehler begangen. Wenn wir glauben, wir sind gut genug für den Himmel, haben wir drei Denkfehler begangen. Erstens, wir verstehen nicht, wie heilig Gott ist. Ich habe als Vierjähriger meine erste Predigt gehalten. Du denkst, wow, der war aber früh dran. Es war so, dass meine Eltern waren nicht gläubig, die gingen nie zur Kirche, aber wir hatten irgendwelche Nachbarn, die gingen zur Kirche, ich weiß nicht in was für eine, und die haben mich eines Sonntags mitgenommen. Ich hatte nicht einmal eine Erinnerung daran. Man hat mir die Geschichte später erzählt. Und ich sei nach Hause gekommen und die Eltern haben mich wieder begrüßt und ich habe mich als kleiner Steppke vor ihnen gestellt, den Zeigefinger erhoben und gesagt, unser Gott ist ein heiliger Gott. Das hatte anscheinend der Pastor gesagt, der Pfarrer oder wer immer auch gewesen war. Das muss mich so beeindruckt haben. Und ich habe ja nicht verstanden, was das bedeutet. Gott ist ein heiliger Gott, damals, als ich vier war. Aber es hat mich tief beeindruckt. Und schau, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir haben einen heiligen Gott und wir haben einen heiligen Himmel. Und da kann ich nicht so rein, wie ich bin. Und wer glaubt, er kann auch ohne Christus in den Himmel verdienen, der versteht den großen Unterschied nicht zwischen der Heiligkeit Gottes und der eigenen Sünde. Gott muss nämlich den Menschen davon überzeugen, dass in ihm nichts Gutes ist, nichts, was den Himmel verdienen kann. Gottes Werk ist sogar darauf aus, uns den Mund zu verstopfen, dass wir begreifen, ich bin schuldig vor Gott. Und ich kann nichts dazu beitragen, dass sich das ändert. Und wer glaubt, dass er auch ohne Christus den Himmel verdienen kann, der versteht nicht, dass er sich nicht selber qualifizieren kann, dass er sich nicht selber gut genug für den Himmel machen kann. Sogar ein heiliger Mann wie Paulus musste daran scheitern. Er musste verstehen, ich kann den Himmel nicht verdienen. Wir müssen passend gemacht werden für den Himmel. Und das kann ich nicht. Und das kann ich auch nicht für dich machen. Das kann nur Jesus für dich machen. Gott ist heilig, aber du bist es nicht. Du bist ein Sünder. Und deswegen muss er dich richten. Deswegen muss Gott dich wegen seiner Heiligkeit verdammen. Du sagst vielleicht, aber vorhin hast du doch gesagt, er will, dass ich im Himmel bin. Ja, genau. Wegen seiner Heiligkeit und deiner Sünde muss er über dich das Urteil sprechen. Aber weil er dich liebt, will er das nicht. Und wie löst Gott dieses Problem? Dass er einerseits wegen seiner Heiligkeit dich richten muss und dass er auf der anderen Seite, weil er dich liebt, dich in den Himmel kriegen will. Und ich habe mich an eine Geschichte erinnert und vorhin, als ich in meinem Gastzimmer war, habe ich im Buchregal ein Buch, das hatte ich dieser Tage schon entdeckt, das kenne ich schon lange, vielleicht kennt ihr das auch hier, so groß ist Gott. Also wer das nicht hat, der muss es kaufen, ob er erwachsen ist oder nicht. Ein ganz tolles Buch, das uns wesentliche Wahrheiten der Bibel anhand von Beispielgeschichten erklärt. Und darin fand ich eine Geschichte, die kannte ich schon, aber die ist viel schöner beschrieben, als ich sie erzählen kann. Und deswegen werde ich sie mal wegen den Erwachsenen vorlesen, Kinder, damit die was begreifen. Ja, aber ihr Kinder dürft auch zuhören, die für die Geschichte, ja. Also eigentlich ist sie für Kinder geschrieben, aber die Erwachsenen begreifen es vielleicht besser, wenn ich ihnen eine Kindergeschichte vorlese. Ihr begreift das sowieso. Und hoffentlich werdet ihr merken, was Gott euch damit sagen will. Also ich lese diese Geschichte mal vor. Luis und Sebastian waren Zwillinge. Sie wuchsen vor vielen, vielen Jahren in einem kleinen weißen Haus auf, das außerhalb der Mauern eines spanischen Bergstädtchens lag. Ihre Eltern waren gestorben, hatten ihnen aber ein bescheidenes Erbe hinterlassen. So konnten die Jungen weiter in ihrem alten Haus wohnen. Sie glichen sich so sehr, dass keiner sie auseinanderhalten konnte. Im Lauf der Jahre entwickelten sich die beiden Jungen allerdings sehr unterschiedlich. Sebastian erlernte einen guten Beruf, er war freundlich, zuverlässig und fleißig. Alle Leute hatten ihn gern, Luis dagegen war faul und hatte keine Lust zu arbeiten. Er wollte nur sein Vergnügen haben und verbrachte jeden Abend beim Spiel in der Kneipe. Oft kam er erst am frühen Morgen zurück. Vergeblich bat Sebastian ihn, sich von seinen schlechten Gefährten zu trennen und ein neues Leben anzufangen. Luis lachte ihn nur aus. Es war spät in einer Nacht. Der Vollmond beleuchtete die weißen Mauern der Stadt. Sebastian saß von einer seltsamen Unruhe getrieben am Fenster. Seine Augen wanderten immer wieder das helle Band der Straße entlang, das zum Stadttor führte. Luis war wie gewöhnlich noch nicht heimgekehrt. Plötzlich erblickte Sebastian die rennende Gestalt, noch bevor er ihre Schritte hörte, und eilte zur Tür. Luis war allein und stürzte an ihm vorbei ins Haus. Im Licht der Lampe sah Sebastian sein schneeweißes Gesicht und seine zerrissenen und blutgetränkten Kleider. Luis zitterte so sehr, dass er kaum sprechen konnte. »Oh, Sebastian«, stieß er hervor, »versteck mich, Sie sind hinter mir her und dann ist es mit mir zu Ende.« »Was soll das heißen?«, fragte Sebastian und rannte zum Fenster. Tatsächlich, da kam eine Gruppe von Leuten aus dem Stadttor. Sie rannten und kamen auf ihr Haus zu. »Wir haben zu viel getrunken«, jammerte Luis. »Es gab Streit, ich wollte nicht. Und dann kippte der andere nach hinten und war tot. Oh, Sebastian, versteck mich, was soll ich denn bloß machen?« Sebastian überlegte nicht lange. Schon riss er sich seine Kleider vom Körper. Er hatte keinen Augenblick zu verlieren. »Hier, zieh diese Sachen an und gib mir deine«, befahl er. »Mach schon, hör auf zu jammern. Und jetzt hinaus mit dir, benutz die Hintertür und verschwinde im Bergland. Lass dich nicht so bald wieder hier sehen. Nun schon, lauf schon, Bruder, lauf!« Es war höchste Zeit. Schon war an der Haustür laute Rufe zu vernehmen. Einen Augenblick später stürzte der Nachtwächter der Stadt herein, gefolgt von einer aufgeregten Menschenmenge. Vor Sebastian hielten sie an. Sebastian stand ganz still da. Er atmete schnell, sein Haar hatte er in Unordnung gebracht und sich Gesicht und Hände schmutzig gemacht. Er trug den blutbefleckten Mantel seines Bruders. Sie fesselten ihm die Hände und er leistete ihnen keinen Widerstand. Schweigend ließ er sich zum Gefängnis in der Stadt führen. Ein paar Tage später gab es eine Gerichtsverhandlung und er wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt.
Fast alle Männer der Stadt drängten sich in den Gerichtssaal, um den gefangenen Mann zu sehen. Als die Verhandlung vorüber war und die Zuschauer in den Schenken saßen, also den Kneipen, und den Fall diskutierten, hieß es immer wieder, wie ruhig er dastand. Er sagte kein Wort zu seiner Verteidigung, bat nicht um Gnade, schien keine Angst zu haben. Ihr selbst habt das Blut auf meinem Mantel gesehen, sagte er. Ich habe nichts zu meiner Entschuldigung vorzubringen. Aber wo war eigentlich Sebastian, sein Bruder? Fragten andere. Warum war er nicht bei der Verhandlung? Seit jener Nacht ist er auch nicht mehr zur Arbeit erschienen. Schämt er sich seines Bruders, dass er ihn allein sterben lässt? Niemand wusste darauf eine Antwort. Und wenige Tage später wurde Sebastian hingerichtet. Ein Leben für ein Leben. Luis lebte viele Wochen zurückgezogen in einem kleinen Dorf hoch in den Bergen. Er tauschte seine Stadtkleider gegen ländliche Kleidung ein und arbeitete während der ganzen Erntezeit bei einem Bauern. Zuerst wagte er sich kaum aus seiner Unterkunft hinaus. Nacht für Nacht wachte er zitternd auf, weil er wieder von jener schrecklichen Mordnacht und von seinen Verfolgern geträumt hatte. Aber allmählich wurde er ruhiger. Er bereute bitter, dass er seinen Kameraden getötet hatte und sehnte sich danach, seinen Bruder wiederzusehen. Vielleicht haben sie inzwischen aufgehört, nach mir zu suchen, dachte er. Am nächsten Markttag will ich verkleidet in die Stadt hinuntergehen und versuchen, mit meinem Bruder zu sprechen. Er hatte sich einen Bart wachsen lassen und sich sein Gesicht dunkel gefärbt, sodass niemand ihn erkennen konnte. In seiner bäuerlichen Kleidung schloss er sich anderen an, die mit ihren Waren zum Markt zogen. Inmitten des Marktgetümmels versuchte er herauszufinden, was inzwischen in der Stadt geschehen war. Vorsichtig brachte er das Gespräch auch auf den Mordfall, der sich vor einiger Zeit ereignet hatte. »Ich habe gehört, dass der Mörder, dieser elende Kerl, entkommen ist«, sagte er. »Sucht man immer noch nach ihm? Oder hat man es aufgegeben?« »Aufgegeben?«, fragte sein Gesprächspartner und blickte ihn überrascht an. »Unsere Polizei gibt nie auf. Sie haben ihn noch am selben Tag erwischt, ihm in derselben Woche den Prozess gemacht und 2 Tage später ist er hingerichtet worden. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Seltsam ist nur eines bei der ganzen Geschichte. Der Mörder hatte einen Bruder und der ist am selben Tag verschwunden und seither nie wieder aufgetaucht. Manche sagen...« Aber Luis hörte nicht mehr zu, was manche sagten. Er stieß einen verzweifelten Schrei aus und rannte vom Marktplatz weg. Halb blind vor Tränen gelang es ihm irgendwie, das Gerichtsgebäude zu erreichen. Fast mit Gewalt verschaffte er sich Eintritt. Als der Richter erschien, um nachzusehen, was da für ein Lärm herrschte, fiel Luis ihm zu Füßen. »Sie haben einen Unschuldigen hingerichtet«, rief er immer wieder. »Ich bin's gewesen, nicht mein Bruder. Lassen Sie mich jetzt auch noch hinrichten, denn wie könnte ich noch weiterleben?« Der Richter zog sich zurück. Er führte einige lange Gespräche und kehrte dann zurück. »Das Gesetz fordert ein Leben für ein Leben«, verkündigte er. »Wenn dein Bruder unschuldig war, wie sollten wir das wissen? Sein Mantel war blutgetränkt und er brachte nichts zu seiner Verteidigung vor. Der Fall ist abgeschlossen. Geh halt deinen Mund und sieh zu, dass du nicht wieder das Gesetz übertrittst.« Als Luis sich abwandte, hielt ihn der Richter noch einmal zurück. »Einen Augenblick noch«, sagte er plötzlich. »Bist du der einzige Bruder des Hingerichteten?« »Ja, ja, es gibt keinen anderen.« »Dann habe ich einen Brief für dich. Der Gefangene hat ihn in großer Eile geschrieben und mir anvertraut, bevor er gestorben ist. Ich hole ihn.« Bald darauf saß Luis in dem alten Haus, in dem er und sein Bruder in der Kindheit und Jugend so viele Stunden miteinander verlebt hatten. Er weinte und weinte. Die Sonne ging schon unter, als er endlich den Brief öffnete. Er war sehr kurz. Und Luis las ihn immer und immer wieder, bis es zu dunkel war, um noch etwas zu erkennen und er ihn auswendig kannte. »Mein lieber Bruder«, hieß es in dem Brief, »heute Morgen werde ich aus freiem Willen in deinem blutbefleckten Mantel sterben. So beschwöre ich dich, in meinem sauberen Mantel zu leben. Sei versichert, dass ich dich liebe. Gott segne dich, Sebastian.« Und Luis begriff, was sein Bruder damit gemeint hatte. Der Taugenichts, der nur für sich selbst gelebt, ständig Streit und am Ende sogar gemordet hatte, dieser Taugenichts sollte als tot gelten. Der Mann aber, der geliebt und gelitten und sich geopfert hatte, der sollte weiterleben. Ja, so sollte es sein. Louis saß da und dachte nach, bis die Morgendämmerung das Zimmer zu erhellen begann. Dann erhob er sich und warf seine schmutzige Verkleidung ab. Er wusch sich und legte saubere Kleider an, wie Sebastian es getan hatte, und ging in den neuen Tag hinein.
Was für eine unglaubliche Geschichte. Sehr beeindruckend, was Sebastian getan hat. Und doch ist es nur ein schwaches Bild von dem, was Jesus getan hat. Schau, genau das hat Jesus gemacht. Er hat unsere Schuld gesehen. Er hat gesehen, dass wir die Strafe verdient hätten für unsere Schuld. Und da nimmt er meine Schuld auf sich. Er lässt sich am Kreuz von Golgatha kreuzigen und hat dabei die Strafe auf sich genommen, die uns gilt. Damit jeder, der das für sich im Glauben in Anspruch nimmt, nicht verloren gehen muss. Er wurde getötet an meiner Stelle, so wie Sebastian getötet wurde anstelle von Luis. Und deswegen, liebe Freunde, reden wir von Jesus. Denn wenn es um den Himmel geht und wenn der Tod vor der Tür steht und wenn du dort sein sollst, wenn Gott dich in seinem Himmel will, dann musst du dafür vorbereitet sein. Du musst bildlich gesprochen, die richtigen Kleider anhaben. Und zwar nicht ein Anzug, Hemd, Krawatte, so wie ich, sondern du musst Vergebung deiner Sünden haben. Du musst umgekehrt sein zu Jesus. Und das ist das Entscheidende. Du kannst nicht einfach so in den Himmel kommen. Gott will, dass du im Himmel bist. Und er hat alles dafür getan, dass es möglich ist. Und jetzt gibt er dir die kürzeste Predigt, die Jesus je gepredigt hat. So, Kinder, ich habe euch diese kürzeste Predigt schon zweimal gepredigt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob eines von den Kindern die beiden ersten Worte der kürzesten Predigt von Jesus noch weiß. Wer hat das gesagt? Genau, tut Buße. Das heißt, kehr um. Das heißt, gib es zu. Bekenne dich schuldig, sage, jawohl, ich bin schuldig. Ich habe Gottes Gericht verdient. Ich bin es nicht wert, in den Himmel zu kommen. Ich bin nicht gut genug. Aber ich will dorthin. Und deswegen kehre ich um zu Jesus. Denn Gott sagt, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Das ist, was Jesus sagt, kehrt um, bekennt euch zu eurer Schuld, bekennt, dass ihr den Himmel nicht verdient habt, bekennt, dass ihr die ewige Verlorenheit verdient habt. Kehrt um und lebt nicht mehr für euch selbst. Kehrt um und legt euer Leben in die Hand eures Herrn Jesus, um aus seiner Kraft zu leben und für ihn zu leben. Das ist Bekehrung. Wisst ihr, Bekehrung heißt nicht, ich bekenne meine Sünden, sondern Bekehrung bedeutet, umzukehren und mein Leben in die Hand von Jesus zu legen. Nicht nur meine Schuld, sondern mein Leben. Denn die große Sünde des Menschen, die ihn in die Hölle bringt, ist, dass er sich selber lebt und für sich selber lebt und Jesus nicht Herr des Lebens sein lässt. Deswegen sagt er, tut Buße. Und wie geht die Predigt weiter, die kürzeste Predigt von Jesus? Vier Worte. Ja, da hat schon einer gesprochen, ohne sich zu melden, aber du hast es auch gewusst. Jawohl, glaubt an das Evangelium. Glaubt, dass Jesus euch annimmt, wenn ihr kommt. Jesus hat die Geschichte erzählt von dem mit diesen schmutzigen Kleidern auf der Hochzeit. Wir haben die Geschichte gehört von Louis, der ein blutgetränktes Gewand hatte, der das Gericht verdient hat. Und wer umkehrt zu Jesus mit seinen leeren Händen und sagt, Jesus, ich kann dir nur meine Schuld bringen. Ich kann nichts tun, dass ich den Himmel verdiene. Ich kann nichts tun, um besser zu werden, um gut genug für den Himmel zu sein. Ich will jetzt dir vertrauen. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich will dir die Herrschaft geben. Ich will dir glauben, dass du mein Leben neu machst.
So wie ich es gestern gesagt habe, dass wir vom Fahrersitz im Auto auf den Beifahrersitz rutschen und Jesus ans Steuer lassen, dass er der ist, der unser Leben lenkt und bestimmt. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich habe kein Gefallen am Tode dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr, darum bekehrt euch. So werdet ihr leben. Schau, das ist die Hoffnung, die wir haben, wenn der Tod vor der Tür steht. Wir sind für den Himmel gemacht. Er will uns dort sehen. Es ist die Würde und der Wert eines Menschen, dass Gott ihn für den Himmel gemacht hat. Aber wir müssen dafür passend sein. Wir müssen dafür passend gekleidet sein. Wir brauchen die Vergebung Gottes. Wir brauchen ein neues Leben. Wir brauchen es, dass wir uns auf Jesus verlassen und unsere Rettung in ihm suchen. Wir hätten den ewigen Tod verdient, die ewige Trennung vom lebendigen Gott. Aber wer anerkennt und bekennt vor Gott, ich habe die Verlorenheit verdient, ich habe den Himmel nicht verdient. Wer umkehrt von seiner eigenen Gerechtigkeit und sich ganz auf Jesus verlässt, wer seine Hoffnung auf Jesus setzt und ihm das Leben anvertraut, der hat das rechte Kleid. Und wenn dann Jesus kommt und du vor ihm stehen wirst, dann wird Jesus dastehen und sich zu dir bekennen. Und weißt du, ich darf das für mich glauben. Und jeder, der Jesus so zu Jesus so umgekehrt ist, der darf das genauso glauben. Wenn ich eines Tages vor Gott stehe, und er über mein Leben urteilt, dann werde ich da nicht alleine stehen, sondern wird Jesus neben mir stehen. Und er wird zum Vater sagen, Vater, der gehört auch zu mir. Für den habe ich auch mein Leben gelassen. Der ist auch umgekehrt zu mir. Der hat meine Gnade in Anspruch genommen. Der hat sein Leben in meine Hände gelegt. Er ist umgekehrt und ich wurde sein Herr. So hat es Jesus gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, wer also bekennt, mein Leben gehört jetzt Jesus. Das sagt er, zudem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Lieber Freund, wie wird es bei dir sein? Mal angenommen, du müsstest heute Nacht von dieser Erde abtreten und vor Gott stehen. Würdest du da alleine stehen? Mit deinem Leben? Mit deiner Schuld? Mit deinen Versuchen, ein bisschen frömmer zu sein? Oder bist du sicher, dass Jesus neben dir steht und sich zu dir bekennt und dem Vater sagt, Vater, den kenne ich. Den kenne ich. Das ist die große Hoffnung. Wenn ich eine Hoffnung habe für den Tod, dann ist es das. Ich werde dort erscheinen vor Gott und Jesus wird an meiner Seite sein und er wird sich zu mir bekennen vor dem himmlischen Vater. Warum? Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich Prediger bin, sondern weil ich mit dem Bewusstsein meines Verlorenseins, so wie der Louis, umgekehrt bin zum lebendigen Gott und ihm meine Schuld gebracht habe, ihm mein Leben anvertraut habe, meine Hoffnung auf ihn gesetzt habe und geglaubt habe, dass Jesus für mich gelitten hat. Ist das bei dir so? Bist du sicher, dass Jesus an deiner Seite stehen wird? Ist er dein Retter? Bist du umgekehrt zu ihm? Hast du dich bekehrt, um dein Leben in seine Hände zu legen, damit er dein Herr ist? Bist du gewiss, dass deine Schuld vergeben ist und Jesus dein Retter ist? Weißt du, das solltest du heute wissen, nicht erst morgen, heute darf das wahr werden in deinem Leben. Und dann kannst du zuversichtlich nach vorne schauen. Und wenn der Tod auch noch 50 oder 80 Jahre vor dir liegen würde, dann würdest du wissen, wenn der Tag gekommen ist, an dem Gott mich von der Erde nimmt, dann werde ich bei ihm sein und er wird sich zu mir bekennen. Und wenn du nicht sicher bist oder wenn du genau weißt, dass du Jesus nicht hast, wenn du genau weißt, Jesus ist noch nicht mein Erretter, ich bin nicht bekehrt, mein Leben gehört noch nicht Jesus, ich kann noch nicht wissen, dass Jesus an meiner Seite steht, wenn ich vor dem Vater stehe, dann lade ich dich ein, heute komm doch zu Jesus. Wir helfen dir gerne. Du darfst nachher in die Seelsorge kommen. Es sind Leute, die dir helfen, um dir einfach dich zu begleiten auf dem Weg zu Jesus. Damit du gewiss werden kannst, er ist mein Retter. Dass du gewiss werden kannst, er wird an meiner Seite stehen. Und dass du ihm dankst dafür, dass er wieder Sebastian die Schuld seines Bruders auf sich genommen hat. Dass er deine Schuld auf sich genommen hat und dafür gelitten hat. Und bezahlt hat ein für allemal, ein Leben für ein Leben, hat dieser Richter in der Geschichte gesagt. Und weil er gestorben ist, genügt es. Und wer das glaubt und für sich erfasst, der wird gerettet und der wird erleben, wie Gott sein Leben neu macht und wie sein Leben dann zur Ehre Gottes dienen darf. Dazu lade ich dich ein. Geh nicht nach Hause und lass diesen Tag nicht vorübergehen, ohne dass das nicht Wahrheit geworden ist. Und wenn du da nicht hinkommen willst, rede mit deinen Eltern, rede mit einem anderen Freund, der dir helfen kann, den Weg, den Schritt zu Jesus zu tun. Aber lass diesen Tag nicht vorübergehen, ohne gewiss zu sein. Jetzt kann der Tod kommen, denn ich weiß, Jesus wird bei mir sein. Lasst uns noch zusammen beten.